Als nächstes Selbstbefriedigung. Manche Leute sagen, Selbstbefriedigung sei etwas Natürliches. Ich glaube das nicht, aber darum geht es hier im Grunde nicht. Ich möchte Folgendes dazu sagen: Wenn du ein Problem mit Selbstbefriedigung hast und es nicht überwinden kannst und wenn du dich selbst dafür hasst und dennoch damit weitermachst, dann ist es ein Dämon. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass ich schon gesehen habe, wie hunderte Menschen vom Geist der Selbstbefriedigung befreit wurden. Ich möchte euch gleich noch etwas dazu sagen, damit ihr später nicht in Verlegenheit kommt. Er fährt in aller Regel durch die Finger aus. Ich habe schon viele Leute sagen hören: Bruder Prinz, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Meine Finger werden steif, meine Finger werden taub, sie biegen sich nach hinten und sie fangen an zu kitzeln. Ich sage darauf, ich kann Ihnen sagen, welches Problem Sie haben. Es ist Selbstbefriedigung. Hört zu, es ist ein sehr starrköpfiger Geist. Wenn du ihn loswerden möchtest, dann musst du wirklich fest dazu entschlossen sein. Schüttle ihn aus deinen Fingern hinaus, mach weiter, bis er nicht mehr da ist, und rufe das Blut Jesu gegen ihn an. Wenn du in deiner Selbstbefriedigung glücklich bist, dann möchte ich dieses Glück nicht stören. Aber wenn du, wie Millionen anderer Leute, ein Sklave der Selbstbefriedigung bist, dann möchte ich dir sagen, dass du befreit werden kannst. Wir werden noch an den Punkt kommen, an dem dies geschehen wird. Als nächstes Homosexualität. Viele Leute sagen, dass manche Menschen als Homosexuelle geboren werden. Es kann sein, dass sie mit einem homosexuellen Dämon in ihrem Inneren geboren werden, aber das heißt nicht, dass sie als Homosexuelle geboren werden. Ich bekam erst vor kurzem einen Brief von einem Baptistenpastor, der sich um einen jungen Mann, einen Christen, kümmerte. Der junge Mann war zu ihm gekommen und hatte gesagt: Pastor, ich quäle mich, ich habe das in mir und ich will es nicht. Der Pastor saß ihm gegenüber und zitierte ihm etwa 10 Minuten lang Bibelstellen. Plötzlich fiel der junge Mann seitlich vom Stuhl, sackte auf dem Boden zusammen und wurde befreit. Er stand auf und ging im Büro des Pastors hin und her und sagte: Gott sei Dank, ich bin frei. Gott sei Dank, ich bin frei. Gott sei Dank, ich bin frei. Ich habe alle Sympathie der Welt für Homosexuelle, aber ich glaube nicht, dass sie homosexuell bleiben müssen. Die Gemeinde kann sie willkommen heißen, vorausgesetzt, sie ändern sich. Paulus sagte zu der Gemeinde in Korinth: Solche waren einige von euch, nicht sind einige von euch, sondern waren einige von euch. Jesus hat die Kraft, Homosexuelle zu befreien. Als nächstes Prostitution und Pornografie. Mittlerweile bezeichnet man Pornografie als eine Multimillionen-Dollar-Industrie. Was für eine Industrie! Aber sie hat einen sehr festen Stand und es gibt viele Leute in der Gemeinde Jesu, die von Pornografie verunreinigt sind. Ruth und ich hatten vor einigen Jahren mit einem Pastor zu tun, der uns um Hilfe gebeten hatte. Er sagte, er sei in einem Motel gewesen und wollte sich pornografische Filme ansehen. Er hatte das nicht bei der Rezeption angegeben, weil nämlich dann auf seiner Rechnung gestanden hätte, welchen Film er sich angeschaut hatte. Aber er war ein Sklave der Pornografie gewesen. Er konnte nicht selbst frei werden. Ich glaube, dass er heute frei ist. Ich habe erst vor kurzem was von ihm gehört. Sein Leben hat sich verändert. Und zuletzt noch sexuelle Fantasien. Es gibt viele Leute, die sexuelle Fantasien haben. Dieses Fantasieren ist im Grunde etwas Schlechtes und aus diesem Grund müsst ihr es loswerden. Dann haben wir noch etwas, was ich als Lüste bezeichnen möchte, also andere starke Formen von Verlangen oder Begehren. Eine Form davon ist sehr offensichtlich, nämlich das Verlangen nach Nikotin. Wenn du ein zwanghafter Raucher bist und das Rauchen nicht aufgeben kannst, dann hast du vielleicht einen Dämon des Nikotin. Aber du kannst davon frei werden. Ich kann sagen, dass ich schon erlebt habe, wie Dutzende Menschen davon frei wurden. Oder Alkohol. Wiederum gilt, wenn du ein Alkoholiker bist. Wenn du mit dem Trinken aufhören möchtest, aber es nicht kannst, dann kannst du befreit werden, wenn du diese Sache als Dämon behandelst und ihn hasst. Als nächstes Fresssucht. Das ist genauso gefährlich wie Alkoholsucht, denn letztendlich zerstört es dein Leben. Und dann gibt es noch verschiedene Drogen. Wir können nicht ausführlich auf die Drogenthematik eingehen, aber es gibt ganz eigenartige Süchte wie das Schnüffeln von Klebstoff, was unter jungen Menschen recht weit verbreitet ist. Lydia und ich hatten einmal mit einer Frau zu tun, die Mitglied einer Pfingstgemeinde war, und sie erzählte uns, und es war ihr wirklich peinlich, dass sie nagellacksüchtig sei. Sie sagte, wenn ich in einem Kaufhaus in die Kosmetikabteilung komme, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder kaufe ich Nagellack oder ich renne wieder hinaus. Ich habe keine andere Wahl. Als dieser Dämon ausfuhr, riss er sie hin und her und kam schreiend heraus. Es war viel Kraft dahinter. Viele Süchte und Abhängigkeiten sind wie Zweige, die aus einem dickeren Ast herauswachsen. Wenn du also etwas gegen die Sucht unternehmen möchtest, musst du dich höchstwahrscheinlich mit diesem dickeren Ast beschäftigen. Und dieser dickere Ast ist in aller Regel Frustration. Wenn Menschen frustriert sind, wenden sie sich irgendeiner Sache zu, um Trost zu finden. Essen, Trinken, Drogen, was auch immer. Aus diesem Grund ist es in vielen Fällen nicht ausreichend, nur etwas gegen die Sucht oder Abhängigkeit an sich zu unternehmen, du musst auch etwas gegen die Frustration unternehmen. Ich möchte euch hierzu ein einfaches Beispiel erzählen, das aus meiner Erfahrung herauskommt. Nehmen wir zwei Frauen. Jede dieser beiden Frauen hat einen Ehemann, der untreu ist, nie zu Hause, der das Geld zum Fenster hinauswirft und seiner Frau nicht viel Liebe schenkt. Aus diesem Grund sind beide Frauen frustriert. Eine der beiden Frauen ist Anglikanerin. Sie hat einen sehr hohen sozialen Rang und ihre Lösung dieses Dilemmas ist die Hausbar. Sie muss in ihrem Haus einfach nur nach nebenan gehen, sich einen Drink genehmigen und wird auf diese Weise zur Alkoholikerin. Die andere Frau ist aus einer Pfingstgemeinde. Sie weiß nicht einmal, wie man das Wort Hausbar schreibt. Und dennoch muss sie irgendwo Trost finden. Wo geht sie hin? Zum Kühlschrank. Sie holt sich ein Eis nach dem anderen raus und wird süchtig danach. Stimmt das oder nicht? Gibt es Leute, die süchtig nach Softdrinks sind? Ja, zweifellos. Du musst dich entscheiden, wo du Trost suchen möchtest. In Zeiten, in denen wir unter Druck stehen, brauchen wir etwas, um diesen Druck loszuwerden. Und in aller Regel wird das, was wir brauchen, zu einer Abhängigkeit oder Sucht. Als nächstes haben wir den Bereich des Okkulten. Auch das ist ein sehr großer Bereich. Ich denke, dass 90% aller Leute in Großbritannien heute in irgendeiner Weise in okkulten Dingen verstrickt sind und die meisten von ihnen wissen es nicht. Ich kann euch hier keine exakte Auflistung geben, aber ich möchte euch eines sagen, diese New Age-Bewegung ist eine Art Katalog des Okkultismus. Sie ist nichts Neues. All diese Dinge reichen Jahrtausende zurück. Es gibt viele Wege hinein in den übernatürlichen Bereich, aber es gibt nur einen einzigen Weg, der in den übernatürlichen Bereich Gottes hineinführt und das ist Jesus. Jesus sagte, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, etc. Ich möchte dich davor warnen, auf irgendeinem anderen Weg in den übernatürlichen Bereich hineinzugehen. Ich habe das selbst getan, bevor ich errettet wurde. Ich versuchte, ein Yogi zu werden. Ich kam in den übernatürlichen Bereich hinein, aber es war nicht der übernatürliche Bereich Gottes. Ich möchte euch auch vor Wahrsagerei warnen. Wahrsagerei ist eine der größten Fallen Satans unserer heutigen Zeit. In Apostelgeschichte 16 kommen Paulus und Silas nach Philippi, und dort war ein Mädchen mit einem Wahrsagegeist. Im griechischen Original heißt es wörtlich, sie habe einen Python-Geist gehabt. Und mehr steht dort gar nicht, weil die Python jene Schlange war, die man in Griechenland mit der Wahrsagerei assoziierte. Dieses Mädchen ging Paulus und Silas hinterher und sagte, diese Männer sind die Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg zum Heil zeigen. Und das ist bemerkenswert. Jedes Wort, das sie sagte, war wahr. Und sie war die erste Person in Philippi gewesen, die die Apostel identifiziert hatte. Und sie war eine Dienerin Satans gewesen. Bloß weil dir ein Wahrsager die Wahrheit sagen kann, heißt das noch lange nicht, dass sie von Gott kommt. Meine Frau hat mir erlaubt, euch das zu erzählen. Bevor sie errettet wurde, empfahl ihr jemand, zu einer Wahrsagerin zu gehen. Diese Frau hatte sie noch nie zuvor gesehen und Gott sei Dank auch später nie wieder. Sie wusste nichts über meine Frau und sie sagte drei Dinge über sie. Du kannst keine Kinder bekommen, du hast drei Adoptivkinder und dein Ehemann hat dich verlassen. Nichts von alledem wusste sie auf natürlichem Wege. Aber sie war eine Dienerin Satans. Und warum sagt Satan ihr die Wahrheit? Um sie in eine Falle zu locken. Das war sein Köder, um sie in den Bereich des Okkulten hineinzulocken. Oh, es gibt so viele Gefahren. Ruth und ich hatten einmal mit einer jungen Frau hier in Großbritannien zu tun, die eine Christin war, aber zu einer Wahrsagerin gegangen war. Sie wusste, dass sie das nicht tun sollte und die Wahrsagerin hat ihr gesagt, du wirst sehr jung Witwe werden. Kurz darauf starb ihr Mann in einem äußerst bizarren, merkwürdigen Unfall. Als sie zu mir kam und mich inständig anflehte, ich solle ihr doch versichern, dass die Tatsache, dass sie zu einer Wahrsagerin gegangen war, nichts mit dem Tod ihres Mannes zu tun habe, konnte ich ihr diese Zusicherung nicht geben. Ich tat alles, um sie zu trösten, aber ich glaube, dass es in gewisser Weise einen Zusammenhang gab. Ich erinnere mich noch daran, wie ich einmal für eine Frau betete, die Befreiung brauchte. Sie war eine Spiritistin gewesen. Ich war schon ziemlich müde geworden, weil die Frau eigentlich nicht richtig mit mir kooperierte, doch inmitten von alledem sagte sie plötzlich: Ich sehe sie in einem Auto, das gegen einen Baum fährt. Gott sei Dank war ich auf der Hut und sagte: Du Lügengeist, ich werde nicht in irgendeinem Auto sein, das gegen irgendeinen Baum fährt, und das ist mir auch nie widerfahren. Es war vor mehr als 30 Jahren, aber ich nehme an, wenn ich gesagt hätte: Oh, ist das nicht schrecklich, ich werde in einem Auto sitzen, das gegen einen Baum fahren wird. Wisst ihr, was ich dadurch getan hätte? Ich hätte mich dadurch Satans Bestimmung für mein Leben gebeugt und hätte damit der Erfüllung dieser Voraussage Tür und Tor geöffnet. Es gibt eine Entwicklung innerhalb der charismatischen Bewegung, die man fälschlicherweise auch als Prophetie bezeichnet, die den Leuten sagt, sie könnten ein Wort von Gott bekommen. Wir hatten einige solche Leute in einigen Gemeinden, die wir besucht haben, und diese Leute gehen dann herum und sagen: Wie viele von euch möchten etwas vom Herrn hören? Ich werde über euch beten. Ich bezeichne das als charismatische Wahrsagerei. Ich glaube nicht, dass das von Gott ist. Ich habe gesehen, wie Menschen und ganze Gemeinden daran zugrunde gegangen sind. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen. Wisst ihr, es gibt zwei verschiedene Arten und Weisen der Führung. Als erstes die normale, reguläre Art und Weise durch die Schrift, das heißt die Bibel. Als zweites die spezielle Art der Führung durch Prophetie, Offenbarung und Vision. Aber wenn du nicht der ersten Art der Führung folgst, dann hast du auch kein Recht, um die zweite Art zu bitten, verstehst du? Mit anderen Worten, wenn du nicht in Übereinstimmung mit dem offenbarten Willen Gottes und der Schrift lebst, dann bitte Gott nicht um eine übernatürliche Offenbarung, denn damit schlägst du die falsche Richtung ein. Ein weiterer Bereich sind falsche Religionen. Ich glaube, dass jede falsche Religion dämonischer Natur ist. Ich möchte euch einige davon nennen, ohne sie zu kommentieren. Christliche Wissenschaft, Unitarier, Islam, Baha'i, Freimaurerei. Die letzte möchte ich jedoch gern kommentieren. Die Freimaurerei ist eine der tödlichsten Fallen Satans, die die Menschen in aller Regel gewalttätig macht. Wir haben bei Menschen, die in Freimaurerei verstrickt gewesen waren, einige sehr gewalttätige Formen von Befreiung erlebt. Und das betrifft auch Kinder. Wir haben ganz entsetzliche Fälle von Kindern gesehen, die nicht normal waren, und zwar infolge einer Verstrickung in Freimaurerei. Ruth und ich dienten einmal einer Reisegruppe in Tiberias in Israel, und zwar in einem Hotel. Wir hatten für Kranke gebetet und wir hatten für Befreiung gebetet, und es war fast schon Mitternacht. Ich sagte: Wir machen den Laden dicht für heute und gehen jetzt ins Bett. Und dann sagte dieser Pastor aus Kanada, der uns treu geholfen hatte: Aber ihr habt ja noch gar nicht für mich gebetet. Nun sagte ich: Welches Problem hast du? Und er erwiderte: Ich war Freimaurer. Ich habe mich davon losgesagt, aber viele Mitglieder meiner Gemeinde sind Freimaurer und sie haben einen Fluch auf mich gelegt. Also mussten wir etwas dagegen unternehmen. Ruth und ich beteten mit ihm, und es war noch eine andere, etwa 60-jährige Frau dabei, die uns half. Sobald wir im Gebet gegen die Freimaurerei vorgingen, wurde der Mann gewalttätig. Er wurde wie ein wildes Tier, und all unsere Helfer liefen weg bis auf diese 60-jährige Frau. Er versuchte, Ruth in den Bauch zu treten. Nun, er wurde auf wunderbare Weise befreit, aber ich sah, was für eine bösartige, gewalttätige Sache die Freimaurerei doch ist. Und wenn es das in deiner persönlichen Geschichte oder in deiner Familiengeschichte gibt, dann musst du dich davon lösen. Vielleicht hast du einen Onkel oder Großvater, der Freimaurer war. Dadurch liegt ein Fluch auf deinem Leben. Machen wir weiter. Zeugen Jehovas, Theosophie, Humanismus und alle orientalischen Sekten, all das ist meines Erachtens dämonisch. Und dann gibt es noch Irrlehren, das heißt Abweichungen vom christlichen Glauben. Meine Liste, die keinesfalls umfassend ist, enthält Mormonen, Reinkarnationslehre und alle Religionen, die die Errettung durch Werke betonen. Sie sind alle dämonisch. Gehen wir weiter zum physischen Bereich. Hier könnte man unendlich viele Dinge auflisten. Viele verschiedene Formen von Schwäche und Schmerz sind dämonischer Natur. Man braucht sich nur den Dienst Jesu anzusehen, um das zu erkennen. Er ging gegen viele Krankheiten vor, indem er die Dämonen austrieb. Ich möchte euch nur eine kurze Liste von einigen der bösen Geister geben, die Schwäche oder Krankheit verursachen, mit denen ich persönlich schon zu tun hatte. Diese Liste könnte natürlich auch gut und gerne dreimal so lang sein. Erstens Epilepsie. Ich sage nicht, dass alle Krankheiten notwendigerweise dämonischer Natur sind. Ihr braucht einfach geistliches Unterscheidungsvermögen. Aber wenn ich eine Krankheit herausgreifen müsste, die ich für dämonischer Natur halte, dann wäre das Epilepsie. Ich habe schon oft erlebt, wie Epileptiker befreit werden. Wenn ein Epileptiker zu mir kommt und Gebet möchte, dann sage ich zu ihm, ich höre Ihnen zu, ich bin bereit, mit Ihnen zu beten, aber es könnte einen Kampf geben. Wenn Sie bereit sind, gemeinsam mit mir zu kämpfen, dann werde ich für Sie beten. Aber wenn Sie erwarten, dass ich ganz alleine kämpfe, dann werde ich nicht beten. Zweitens, Stress. Ein sehr weit verbreiteter Geist. Stress ist eine Person und kein Zustand. Drittens, Migräne. Verschiedene Formen von Kopfschmerzen und Nervenschmerzen. Viertens, Allergien. Ich sage wiederum nicht, dass alle Allergien dämonischer Natur sind, aber ich weiß, dass es bei vielen der Fall ist. Hierzu möchte ich euch gerne eine wirklich faszinierende Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren kam zu mir eine Mutter mit ihrem etwa 4-jährigen Jungen. Sie sagte, beten Sie für meinen Sohn. Ich entgegnete, was fehlt ihm denn? Sie sagte, er hat Allergien. Ich sagte, welche Allergien? Sie sagte, Nahrungsallergien. Und ich fragte, worauf ist er denn allergisch? Sie sagte, fragen Sie lieber, worauf er nicht allergisch ist. Ich sagte, wenn ich für ihn bete, dann werde ich diese Sache wie einen bösen Geist behandeln. Akzeptieren Sie das? Sie sagte, okay. Also setzte ich mich neben den kleinen Jungen und ich sagte zu ihm, ich möchte, dass du weißt, dass ein schlechter Geist in dir ist, der verhindert, dass du all das essen kannst, was du gerne essen möchtest. Ich werde jetzt diesem Geist im Namen Jesu befehlen zu gehen. Wenn ich ihm befehle zu gehen, dann möchte ich, dass du ihn kräftig hinausatmest. Verstehst du mich? Und der Kleine war wirklich wie ein Soldat. Er saß da, ich sprach mein Gebet, ich sagte, komm raus im Namen Jesu, und er atmete 4-mal kräftig aus, und das war alles. Keine Emotionen, keine Begeisterung. Und ich dachte mir, wer weiß, was da geschehen ist. Die Mutter ging nach Hause, nahm ihren Sohn mit. 2 Tage später kam sie wieder. Sie sagte, bitte beten Sie für mich. Ich sagte, welches Problem haben Sie denn? Und sie sagte, Allergien. Ich sagte, erzählen Sie mir zuerst, wie es Ihrem Sohn geht. Sie erwiderte, wir fuhren nach Hause. Er ging schnurstracks auf den Kühlschrank zu, machte ihn auf, holte sich alles Mögliche raus und nichts hat ihm irgendwie geschadet. Ich möchte damit sagen, dass der Erfolg nicht notwendigerweise von Emotionen abhängig ist. Befreiung erfordert deinen Willen. Du musst mit deinem Willen gegen das aufstehen, was dich peinigt und quält. Einmal kam ein junger Mann zu mir und sagte, ich denke, ich habe einen Geist der Lust. Das gefällt mir. Glauben Sie, dass Gott mich befreien wird? Ich sagte, definitiv nicht. Gott befreit uns von unseren Feinden und nicht von unseren Freunden. Aber wenn du aus deinem Freund deinen Feind machst, dann wird Gott dich befreien. Vielleicht hast auch du heute einen Freund, den du erst zu deinem Feind machen musst, bevor er rauskommt. Dann möchte ich noch einen sehr bemerkenswerten Fall schildern. Ich hielt einen Befreiungsgottesdienst und es kam ein junger Mann von etwa 25 Jahren auf mich zu. Ich sagte, wenn ich bete, kann es ganz leicht sein, dass der Heilige Geist Ihnen den Namen des Geistes nennt, von dem Sie sich lösen müssen. Also lösen Sie sich dann namentlich davon und es wird gehen. Das ist in etwa so wie bei einem Hund. Man hat viel mehr Autorität über einen Hund, wenn man seinen Namen kennt. Anschließend kam er zu mir und sagte, Bruder Prinz, gibt es einen Geist der Zahnfäule, also Karies? Ich sagte, nun, ich habe noch nie davon gehört, aber wenn der Heilige Geist sagt, dass es ihn gibt, dann gibt es ihn. Der junge Mann erwiderte, nun, davon bin ich soeben befreit worden. Ich kenne den Mann noch heute, obwohl das schon viele, viele Jahre zurückliegt, und später erzählte er mir dann, bevor ich befreit wurde, war es so, dass bei mir immer, wenn ich eine Zahnfüllung bekam, unter dieser Füllung wieder Karies oder Zahnfäule entstand, und anschließend musste ich mir die Füllung immer wieder rausnehmen und durch eine neue ersetzen lassen, und seit ich befreit wurde, ist das vorbei. Deshalb glaube ich, dass es einen Geist der Zahnfäule gibt. Ausgesprochen weit verbreitet ist das Phänomen, dass der Körper von Menschen verkrümmt wird. Es gibt einen Geist, der den Körper verkrümmt. Ich habe schon mindestens 100 Fälle von Menschen mit dieser Art von Verkrümmung gesehen. Früher betete ich oft für Leute, indem ich die Länge ihrer Beine überprüfte, und wenn die beiden Beine ungleich lang waren, wuchs das kürzere Bein heraus, und ich sagte zu den Leuten, jetzt bist du eingestöpselt, bediene dich. Noch heute kommen Leute zu mir, erst vor kurzem kam ein Mann zu mir und sagte, meine Frau wurde befreit, als sie ihr kürzeres Bein länger machten. Dabei wurde sie von Rückenschmerzen befreit. Seither hat sie nie wieder Rückenschmerzen gehabt. Oft, als ich das tat und Ruth bei mir war, erlebten wir, wie dieser Geist damit begann, die Beine zu bewegen. Wir stellten fest, dass dies der Geist der Verkrümmung war, der den Körper dieses Menschen hin und her bog, und wir mussten dagegen aufstehen. Ich bin mir sicher, dass auch einige unter euch sind, die das betrifft. Ein weiterer Punkt ist Schlaflosigkeit. Und ausgesprochen weit verbreitet ist auch der Geist des Todes. Ich kann sagen, dass Ruth und ich schon miterlebt haben, wie hunderte Menschen vom Geist des Todes befreit wurden. Ganz offensichtlich ist es so, dass der Geist des Todes nicht in einen Menschen hineinkommt, weil dieser tot ist. Der Geist des Todes kommt, um dich sterben zu lassen. Denk daran, Satan ist ein Mörder und er tötet den Körper. Und am häufigsten bedient er sich dabei des Geistes des Todes. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie der Geist des Todes eindringen kann. Vielleicht wirst du des Lebens überdrüssig und sagst, ich wünschte, ich wäre tot. Warum soll ich noch weiterleben? Ich könnte genauso gut tot sein. Weißt du, was du damit tust? Du lädst den Geist des Todes ein und man muss ihn nicht oft einladen, bis er kommt. Oder vielleicht hast du auch eine schwere Krankheit oder eine Operation hinter dir. Und insbesondere im Zustand der Narkose kann der Geist des Todes eindringen. Einer der ersten dramatischen Fälle einer Befreiung, die ich erlebte, war bei einer Frau, mit der Lydia und ich 5 Stunden lang beteten. So etwas hatte ich noch nie zuvor erlebt. Das war für mich etwas völlig Neues. Verschiedene Geister manifestierten sich und nannten ihre Namen. Ich sage nicht, dass ich richtig gehandelt habe, aber als der 6. Geist, als Geist des Todes, sich selbst bezeichnete, sagte ich mir, Tod? Stimmt das? Ja, Offenbarung 6. Der Tod ist eine Person und nicht einfach nur ein Zustand. Also entgegnete ich, wann bist du in diese Frau hineingekommen? Er antwortete, vor 3,5 Jahren, als sie auf dem Operationstisch beinahe gestorben wäre. Später stellte ich fest, dass sie sich an nichts mehr erinnern konnte, was sie in jener Zeit sagte. Ihre eigene Persönlichkeit war in dieser Zeit völlig übergangen worden. Später fragte ich sie, hatten Sie einmal eine schwere Operation? Sie erwiderte, ja, vor 3,5 Jahren. Dabei wäre ich fast auf dem Operationstisch gestorben. Versteht ihr? Es ist ein Augenblick emotioneller oder physischer Schwäche. Ich unterhielt mich einmal in Amerika mit einem Arzt, der eine eigene Klinik hatte. Ich hatte über dieses Thema gelehrt und er sagte, sie haben mir geholfen, etwas zu verstehen. Wir haben hin und wieder Patienten, die ohne hinreichende physische Ursache sterben. Jetzt erkenne ich, dass sie vom Geist des Todes getötet werden. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne, dass wir gemeinsam eine Proklamation sagen, damit wir kurz mal in eine andere Richtung denken. Und sie stammt aus Psalm 118, 17 bis 18. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahs erzählen. Hart hat mich Jahwe gezüchtigt, aber den Tod hat er mich nicht übergeben. Wenn er dich nicht dem Tod übergeben hat, dann musst du auch nicht sterben. Ich möchte gerne, dass wir dies einmal gemeinsam sagen. Es gibt viele Leute, die Befreiung vom Geist des Todes brauchen. Diese Befreiung beruht auf deinem Bekenntnis. Ich sage den ersten Teil einmal und dann sprecht ihr ihn mir nach. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahwes erzählen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahwes erzählen. Du Geist des Todes, wir möchten dich darüber in Kenntnis setzen, dass du nicht länger willkommen bist, und wir werden dich heute im Namen Jesu austreiben. Amen. Macht euch bereit, denn es wird geschehen. Ein anderer Geist, mit dem wir es recht häufig zu tun bekommen, ist Arthritis. Bitte versteht mich richtig. Ich sage nicht, dass jeder, der Arthritis hat, einen Dämon hat. Aus diesem Grund brauchen wir die Gabe der Geisterunterscheidung. In Südafrika hielt ich vor etlichen Jahren einmal ein Seminar über Befreiung, an dem etwa 1000 Menschen teilnahmen. Wir riefen die Menschen nach vorne, um für sie zu beten. Es kam eine Frau nach vorne und ich sagte zu ihr, welches Problem haben Sie? Sie sagte, Arthritis. Ich sagte, ich werde das wie einen Geist behandeln. Wir beteten gegen den Geist, sie wurde befreit und geheilt. Ich dachte damals, ich würde niemals die Zeit haben, für alle Menschen individuell zu beten, die Arthritis haben, aber es war ein Geist des Glaubens da, und deshalb sagte ich ihr, alle, die ihr Arthritis habt, steht bitte auf, wo ihr gerade seid. Etwa 30 Personen im Saal standen auf. Ich sagte, ich werde jetzt diesem Geist der Arthritis befehlen, aus jedem Einzelnen von euch auszufahren. Und wenn ich das tue, dann lasst ihr ihn gehen. Und das tat ich dann auch. Ich betete. Jetzt, sagte ich, möchte ich nicht, dass ihr euch wieder hinsetzt, bevor ihr schmerzfrei seid. Bleibt so lange stehen. Nach etwa 20 Minuten hatte sich jeder einzelne dieser Personen wieder gesetzt. Der Geist der Arthritis hatte sie alle verlassen. Später reiste ich in Südafrika herum und wir begegneten vielen von diesen Leuten. Sie bestätigten uns, dass sie tatsächlich geheilt worden waren. Ich sage nicht, dass jeder, der Arthritis hat, einen Dämon hat. Andererseits ist Arthritis eine so typische Demonstration dessen, was Dämonen tun, wie man es sich nur vorstellen kann. Sie quälen, sie peinigen, sie verkrümmen.